Vielen Dank der Lobpreisband. Ich glaube, es war so gut, schon im Lobpreis uns auszurichten und zu sagen, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Und ich möchte es heute Morgen, bevor ich anfange, predigen und hier noch ein bisschen Platz machen am Rednerpult, da hat so viele Zettel und Sachen hier, nicht, dass ich aus dem falschen Zettel vorlese. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das immer wieder festmachen für uns. Gott, du bist größer. Du bist größer als alle Verlorenheit in dieser Welt. Du bist größer als alle Dunkelheit in dieser Welt. Gott, du bist der, der größer ist als jeder Umstand meines Lebens. Im nächsten Lied haben wir gesungen, What a powerful name it is. The name of Jesus. Was für ein kraftvoller Name ist der Name Jesu. Und wieder, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder diese Kraft, die in dem Namen Jesu liegt, auch für uns ganz persönlich ergreifen und sagen, ja, ich möchte in der Kraft dieses Namens durch meine Alltäglichkeiten hindurch leben und gehen. Und wir könnten weitergehen und weitergehen. Vielen Dank für euren Lobpreis, der heute Morgen uns so ausgerichtet hat, hin auf Jesus. Mich hat ein Vers beschäftigt, mit dem möchte ich die Predigt eröffnen. Und danach habe ich noch eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Aber in 1. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir gehen ja auf Ostern zu. Es ist ja die Osterzeit, eine Zeit, in der wir uns in besonderer Weise bewusst machen, die Auferstehung Jesu von den Toten. Du und ich, wenn du Jesus kennst und dein Leben bei ihm festgemacht hast, du und ich, wir sind ganz bewusst wiedergeboren und berufen zu einem Leben in einer lebendigen Hoffnung. Lebendige Hoffnung, ich habe mir das so überlegt, welches Gesicht hat sie denn so in unsere Alltäglichkeiten hinein, in unsere Herausforderungen, die wir vielleicht Tag für Tag im Leben anschauen müssen. Und ich habe mich so zurückerinnert an die ersten Tage und Wochen und Monate und Jahre meiner Nachfolge mit Jesus. Liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Inge, du erinnerst dich auch noch an diese Zeit. Inge und ich kommen aus dem gleichen Heimatort ursprünglich und gingen in den gleichen CVM damals. Damals war meine Zeit von einer sehr realen Naherwartung der Wiederkunft Jesu geprägt. Ich dachte immer, nächste Woche oder vielleicht übernächste Woche, da kommt er wieder. Ich war hundertprozentig sicher, ich werde keines natürlichen Todes sterben. Ich bin dabei bei der Entrückung. Kann auch passieren, ich habe auch diese Hoffnung nicht auf die Seite gelegt. Da hast du recht, Klaus-Peter. Und dann habe ich mich viel mit dem Antichristen beschäftigt und den Herausforderungen, durch die der Leib Jesu gehen wird. Und habe da einige spannende Dinge gemacht. Ich habe gelernt, wie man Wolle zu Fäden verspinnt. Und ich habe Flachs angebaut, und, weil man muss ja irgendwie überleben. Und noch ein paar andere schräge Sachen habe ich da gemacht in dieser Zeit. Aber da war eine Leidenschaft gewesen, die geboren war aus einem Bewusstsein. Es gibt keinen Tag, an dem die Realität Jesu nicht mittendrin ist in meinem Alltag. Und es war so ein Bewusstsein, Gott, was hast du heute mit mir vor? Gott, wo führt dein Weg mit mir mich hin? Gott, ich möchte nichts verpassen von dem, was dich für mein Leben beschäftigt und was für dich wichtig ist. Da war diese Bereitschaft, alles für Jesus zu tun, koste es, was es wolle, egal wie, aber das will ich leben. Und ich glaube, es war so ein Bewusstsein in meinem Leben, und ich habe das bei vielen von euch auch immer wieder gesehen und erlebt, so diese Erwartung, Gott, du wirst die unmöglichen Dinge tun. Gott, du bist größer als alles unmöglich. Und da war diese Leidenschaft gewesen, und ich glaube, nur deshalb war es auch möglich, dass ein Schuhmacher, wie ich das von Beruf eigentlich bin, in meinem ersten Beruf, wie ich, mit einer Handvoll Englischvokabeln, frisch verheiratet, mit einer Frau und einem 7 Monate alten Kind, auf die Philippinen auswandert und sagt, ich möchte für Jesus dort ein Licht sein. Und so haben wir einen christlichen Hilfsdienst dort gegründet. Und ich stelle mir schon immer mal wieder die Frage, warum ist es möglich, dass immer dann, wenn wir das Unerwartete von Gott erwarten, Menschen denken, dass wir verrückt werden. Und doch, wenn ich in die Bibel so hineinschaue, dann stelle ich fest, von 1. Mose bis zur Offenbarung, Gott hat wieder und wieder und wieder das Unerwartete getan. Auf dem Weg ins verheißene Land hat er zu Mose gesagt, streck deinen Stab aus. Und da hat sich das Wasser geteilt. Josaphat hat er nicht mit der Artillerie, sondern mit der Lobpreisband in den Krieg geschickt. Der Retter der Welt, er wird im Stall geboren. Das erste Wunder, das Jesus tat, war Wasser an der Hochzeit in Wein zu verwandeln. Ich glaube, es war das erste Lied, das wir heute gesungen haben. Und so möchte ich dieser Predigt heute Morgen so diese Überschrift geben, erwartungsvoll leben. Was ist die Erwartung, die du an das Leben heute hast? Kennst du sie aber nicht auch, die Momente, wo du irgendwann mal wusstest, dass Gott dich gerufen hat? Vielleicht waren da Dinge schon klar gewesen, aber irgendwie, es hat sich nicht ergeben. Und so kann es über die Jahre geschehen, dass wir Dinge aufs Regal stellen und dass sie dort alt werden, dass wir nicht mehr erwarten oder Dinge vielleicht sogar, Hoffnungen vielleicht sogar begraben. Vielleicht hast du schon lange für jemanden gebetet und nichts hat sich getan, aber auch gar nichts. Du möchtest, dass sich etwas in deinem eigenen Leben verändert, aber es wird eher schlimmer als besser. Und ich habe mich an eine Geschichte erinnert, die wir in der Bibel finden und die du wahrscheinlich auch kennst. In Johannes 11, Vers 19 und 20 lesen wir, viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten, wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Geht es dir nicht manchmal so wie Martha? Gott, wenn du in dieser Situation gewesen wärst, dann wäre alles ganz anders gekommen. Denken wir nicht manchmal, dass Gott abwesend ist, so wie es Martha dachte, als Lazarus starb? Und Gott musste auch mir in den letzten Wochen immer mal wieder zusprechen, Harald, ich bin der Gleiche, der ich immer gewesen bin. Und ich kann immer noch Heilung hineinbringen, da wo das unmöglich größer scheint als das möglich. Ich kann immer noch retten, wo Verlorenheit dicker ist, als Errettung zu sehen ist. Ich bin immer noch größer, als alle Hoffnungskiller und Glaubensverhinderer es tun wollten. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Und er sagt auch dir heute Morgen in deine Lebenssituation hinein, ich bin größer. Und ich bin davon überzeugt, dass er heute immer noch Leben verändert, Hoffnung in unmöglich bringt, Ehen rettet und Kranke heilt, in finanzielles Desaster hineinkommen kann. Und auch da, wo wir uns als Gemeinde mit Dingen beschäftigen, wird er mit uns sein Ziel erreichen, uns führen und gemäß unserer Berufung gebrauchen. Und weißt du, Gott ist immer noch dabei, alle diese Dinge zu tun. Denn immer noch ist er der Gott, der Wunder tut. Der Gott, der Gebet erhört. Und ich empfinde, dass uns Gott ermutigen möchte, dort, wo durch Erfahrungen oder Erlebnisse in deinem Leben vielleicht Dinge abgehakt wurden, dass wir sie wieder hervorholen und ihm zutrauen. Dass er Leben in den Tod hineinhaucht, so wie er es mit Lazarus getan hat. Dass er Heilung in das Zerbrochene hineinbringt. Dass er übernatürlich in deine und meine Lebenssituation hineingreift. Und wenn du im Wörterbuch Synonyme für Erwartung suchst, dann kannst du Worte finden wie Hoffnung, Zuversicht, Gewissheit, Optimismus, Glaube, Ausweg, Lichtblick, Zutrauen. Und ich glaube, all das dürfen wir Gott sagen. Ich will es dir zutrauen. Du bist mein Lichtblick. Du bist mein Ausweg. Du bist mein Glaube. Mit dir kann ich optimistisch sein. Kann ich das Gute erwarten. Du bist meine Gewissheit und meine Hoffnung. Wisst ihr, ich glaube, Erwartung ist ein Spiegelbild dessen, was wir über Gott und über uns selbst und über andere glauben. Und oft vergessen wir, dass sich mitten in den Alltäglichkeiten unseres Lebens auch ein Kampf um unser Leben abspielt. Da ist nämlich der Feind, der kein anderes Ziel hat, als die Dinge, die Gott in deinem Leben tun möchte, zu verhindern. Wir lesen doch in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist eigentlich alles, was der Feind versucht zu tun in deinem und in meinem Leben. Zu stehlen, zu rauben, wegzunehmen, umzubringen, zu schlachten, kaputt zu machen. Und vielleicht hast du ihn noch nie wahrgenommen als den Feind, wenn er dir die Hoffnung geraubt hat, wenn er dein Vertrauen zunichte gemacht hat oder auch deinen Glauben an Gott erschüttert hat. Und weißt du, am liebsten ist es dem Feind, wenn du ihn überhaupt nicht wahrnimmst. Sondern wenn du denkst, dass Gott dich am Seil heruntergelassen hätte, dass er sich nicht um dich gekümmert hätte. Aber weißt du, ich bin so dankbar um diesen zweiten Teil, den wir in Johannes 10, Vers 10 lesen können, wo Jesus sagt, ich aber bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Und Jesus öffnet so einen Blick, warum er in dein Leben hineingekommen ist, damit du Leben hast und volle Genüge. Du und ich, wir sind bestimmt zu einem Leben in der Hoffnung, der Zuversicht und der Erwartung. Und heute Morgen möchte ich mit uns zusammen so in eine Geschichte im Markus-Evangelium hineinschauen. Es ist die Geschichte einer Frau, die 12 Jahre in Hoffnungslosigkeit lebte und herauskam zu einem Leben mit Erwartung. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich fast alle. In Markus 5, Vers 25 bis 34 lesen wir diese Geschichte. Es ist die Geschichte einer Frau, die geblutet hat. Die Geschichte der blutflüssigen Frau, so ist es überschrieben. Sie hatte Blutungen, sie war unrein gewesen, sie war ausgestoßen aus der Gesellschaft. Sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben, weil sie hat versucht, diese Krankheit zu überwinden. Nein, sie hat sich nicht einfach schnell mal so abgegeben mit den Umständen. Sie war von Arzt zu Arzt gegangen und mit jedem Hoffnungsschimmer, den sie mitbrachte zu dem Arzt, kam die niederschmetternde Diagnose. Wir können nichts für sie durchtun. Sie hatte all ihr Geld verloren und da war sie nun isoliert von der damaligen Gesellschaft. Jede Türklinke, die diese Frau angefasst hatte, war in dem damaligen Verständnis unrein gewesen. Jeder Stuhl, auf dem sie saß, war unrein gewesen. Glaubt ihr, dass die noch irgendjemand eingeladen hätte zu sich nach Hause? Nein, sie war isoliert. Nichts zu machen. Gesundheitlich schwach, dauernder Blutverlust, vielleicht auch Zukunftsangst. Wo wird das alles noch enden? Eine Krankheit, die ihren Körper schwächte und ihr Vermögen auffraß. Ihr Leben wurde zu einem Synonym des Leidens. Nein, aber diese Frau lehrt mich etwas. Sie gab nicht gleich auf. Sie hat zwar alles versucht und trotz all der negativen Prognosen hat sie nicht aufgegeben. 12 Jahre Krankheit, alle ärztliche Behandlung, sie half nicht, sie war pleite. Und wir lesen in Vers 26, im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Vielleicht kannst du an der einen oder anderen Stelle mit dieser Frau fühlen. Während die Bibel die 12-jährige Geschichte des Leidens dieser Frau auf 9 Verse komprimiert und sicher viele Nöte, die diese Frau durchlitten hat, unberichtet bleiben, habe ich mir so die Frage gestellt, aber wie konnte nun Hoffnung, Glaube, Erwartung in ihr Leben zurückkehren? Sie war ja isoliert gewesen und es ist eine Vermutung, die ich einfach habe. Vielleicht war diese Frau da in ihrem Garten gewesen und über den Gartenzaun hinweg konnte sie mit einer Nachbarin reden oder irgendwo auf der Straße ist sie jemandem begegnet, mit dem sie reden konnte. Jedenfalls, sie hörte von diesem Mann, der einen Aussätzigen heilte. Sie hörte vielleicht auch, wie Jesus sich nicht vom Status quo verhindern ließ und selbst diesen Aussätzigen berührt hat. Vielleicht war es diese Nachricht, die sie ermutigt hat, nicht mehr länger in ihrer Limitation zu bleiben oder in dieser Isolation zu bleiben, die auch andere auf sie gelegt hatten. Wenn dieser Rabbi sich mit Aussätzigen abgibt, dann doch vielleicht auch mit mir. Und Hoffnung beginnt in ihrem Leben zu keimen. Diese namenlose Frau, sie weiß, dass es niemand merken sollte, dass sie sich in die Menge begibt. Aber sie entwickelt eine Strategie und sie sagt sich in Vers 28 und 29, da lesen wir, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie hören wir diese Dinge, die uns im Alltag so begegnen? Weißt du, sie könnte das Handeln Jesus in Frage gestellt haben. Wer ist denn dieser Jesus? Weiß doch keiner so recht. Die Mediziner haben mir gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Oder wer weiß, ob das wahr ist, diese Geschichte mit dem Aussätzigen. Oder ich habe doch schon so viel probiert. Sie hätte Ausreden genug gehabt, um nicht das Gewand Jesu zu berühren. Um nicht die Begegnung mit ihm, dem Allmächtigen, zu suchen. Sie hätte vielleicht auch sagen können, warum tut's Jesus nur mit den anderen? Aber wir lesen in Vers 27, diese Frau hatte von Jesus gehört und das hat sie motiviert. Das hat sie die Erwartung auf das göttliche Handeln in ihrem Leben neu wachsen lassen. Was hören wir, wenn jemand predigt? Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir im Zwiegespräch mit Gott sind und vielleicht auch die eine oder andere Not vor ihm ausbreiten. Was hören wir, wenn es uns gut geht und wir jeden Grund zur Dankbarkeit haben? Hören wir noch diese göttliche Berufung hinein in unser Leben oder haben wir uns schon in der Selbstzufriedenheit verloren? Jemand sagte einmal, lass das, was vor Augen ist, nicht verhindern, was der Himmel dich hören lässt. Lass das, was vor Augen ist, nicht verhindern, was der Himmel dich hören lässt. Und weißt du, es ist mir auch wichtig, vielleicht diesen einen Gedanken heute Morgen auch noch zu vermitteln. Vielleicht sagst du, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe dieses und jenes getan und nichts hat sich getan. Oder vielleicht sagst du, meine Situation ist noch so schmerzhaft und du sagst, ich kann nicht einmal mehr beten. Wie soll ich denn überhaupt noch glauben? Glaube ist kein Rezept von, du tust dieses oder jenes und dann passiert es auch. Wir gehen durch unterschiedliche Phasen im Leben. Und ich möchte dir heute Morgen zusagen, egal wo du stehst, egal wo dein persönliches Verbundensein mit dem Vater im Himmel ist, er ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Er ist an deiner Seite und er geht mit dir durch die Momente hindurch, die vielleicht solche Dunkelengpässe sind. Und ich möchte so einen Moment nehmen und vielleicht gerade auch für dich jetzt auch da beten. Und Vater im Himmel, das erwarte ich. Und ich komme zu dir und bete, wo Menschen müde geworden sind, wo Menschen Hoffnung verloren haben, wo Menschen dich nicht mehr sehen können, dass du dennoch in deiner guten Art und Weise da bist, begleitest, hindurchführst, trägst, ermutigst, tröstest. Vater, und dass Momente entstehen, in denen Hoffnung, wie bei dieser Frau, wieder neu keimen darf. Möge dein Segen hineinkommen in diese Unmöglich, mit denen der eine oder andere unter uns heute Morgen zu kämpfen hat. Amen. Und ich möchte vielleicht so eine andere Frage dir stellen. Was denken und was sprechen wir? Was mich nämlich an dieser blutflüssigen Frau beeindruckt hat, ist, sie blieb nicht stecken in ihrer Enttäuschung oder Zukunftsangst. Wo soll das enden? Es wird alles nur noch schlimmer. Nein, in Vers 28 können wir lesen, denn sie sagte zu sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Überleg einmal, was du über dich denkst und redest. So oft proklamieren wir doch Dinge wie, das kann ich nie oder wer bin ich denn das Gott? Oder wir sind müde geworden und wir denken, lass nur die anderen auch mal und so weiter. Und wenn du wieder einmal Zeit mit Gott verbringst, dann frage ihn, Gott, was denkst du eigentlich über mich? Gott, was denkst du eigentlich über mein Leben? Gott, wer bin ich denn in deinen Augen? Was sagt denn dein Wort über mich aus? Welche Pläne hast du denn für mich? Denn für jeden Tag, den wir hier auf der Erde verbringen, hat er, der Vater im Himmel, einen Plan. Völlig egal, ob du 8 oder 80 bist. Er hat einen Plan für deine Tage. Und weißt du, wir brauchen es immer wieder, fundierte biblische Wahrheit auch in und über unserem Leben auszusprechen, so wie David immer wieder bewusst göttliche Wahrheit in sein persönliches und über sein persönliches Empfinden stellt. Im Psalm 42, Vers 12 sagt er, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du denn so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Im Psalm 116, Vers 7 können wir lesen, komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Im Psalm 146, Vers 1, da gibt sich der David so einen Tritt in den Hintern, und sagt, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Die Prognose im Leben dieser blutflüssigen Frau war, es wird alles nur noch schlimmer. Vielleicht kennst du solche Prognosen. Vielleicht hast du sie auch in deinem eigenen Leben schon zur Lebensphilosophie gemacht. Deine Ehesituation ist so verzwickt, deine Krankheitsdiagnose kennt keine Heilung. Irgendwo musst du halt irgendwie so durchkommen. Die Arbeitslosigkeit scheint kein Ende zu nehmen. Dinge, die im Leben so anders verliefen, wie du es wolltest, lassen dich glauben, dass Gott mit dir nichts mehr anfangen kann. Egal, was deine Situation ist, er hat noch etwas vor mit dir. Und auch mir spricht diese Frau immer wieder zu, wenn ich nur Jesus berühre, wenn ich nur sein Gewand berühre. Und auch in mir lässt dieser Glaube dieser Frau ein Beispiel sein, wo ich sage, Gott, ich möchte die Begegnung, ich möchte diese Berührung mit dir suchen. Völlig egal, was die Diagnosen, was die Aussagen, was die Situationen, was die Umstände, was die unmöglich vielleicht sind, die das sind. Und deshalb meine nächste Frage heute Morgen. Was unternimmst du, damit Dinge in deinem Leben geschehen? Damit Veränderung in deinem Leben Raum gewinnen kann. Sie hätte sitzen bleiben können und nichts unternehmen und Heilung wäre nicht zu ihr gekommen. Sie hätte allen Grund gehabt, nach 12 Jahren Krankheit und Blutungen ist ihr Eisenwert wahrscheinlich nahe null und Erschöpfungsgefühle wahrscheinlich der ständige Begleiter. Da war nicht so diese leidenschaftliche, ja, ich jogge mal schnell hin, wo Jesus ist. Sondern sie hätte allen Grund gehabt, nichts zu unternehmen. Sie hätte sagen können, ich bin so erschöpft, vielleicht ein andermal. Aber wisst ihr, diese Frau wusste, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Sie wusste, wenn ich es aufschiebe, verpasse ich es vielleicht. Nein, ich möchte nicht einfach vor mir herschieben. Ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen. Es hat diese Frau gesagt. und Heilung kam in ihr Leben. Ich will mich aufmachen, es hat der verlorene Sohn gesagt, und Wiederherstellung kam in sein Leben. Ich will mich aufmachen. Ich glaube, es ist etwas, was du und ich, was wir in unseren Herausforderungen immer und immer wieder brauchen. Und dann lesen wir im Vers 27, nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran. Die hatte eine richtige Strategie. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran. Jetzt muss ich schauen, wo es steht. Genau, und berührte sein Gewand. Was kannst du unternehmen, um Jesus zu berühren? Vielleicht ist es dein Entschluss, loszulassen. Vielleicht ist es dein Entschluss zu vergeben. Vielleicht sprichst du mit jemandem über deine Situation. Das löst vielleicht nicht alles, aber es ist ein erster Schritt. Vielleicht fängst du wieder öfter an, in der Bibel dem Wort Gottes zu lesen, um die göttliche Perspektive überhaupt wieder zu ergreifen und zu verstehen. Vielleicht triffst du den Entschluss, in einen Hauskreis zu gehen, weil dort Menschen sind, die mit dir durch deine Herausforderungen hindurchgehen. Oder du beginnst neu mit Gott, dann melde dich doch für den Alpha-Kurs an, der am Dienstag in einer Woche startet, und sei dabei, um einfach miteinander Gott Woche für Woche zu begegnen und mehr über ihn zu erfahren. Oder du sagst 6 Monate, ich komme auf die Philippinen und nimm an unserer internationalen Dienstschule teil. Klaus Beder sagt da nachher, glaube ich, noch was dazu. Aber du darfst wissen, er ist mit dir in den müden Momenten. Er beschenkt dich mit Kraft, wo wir in der Gefahr sind, uns im Status quo zufrieden zu geben oder uns eben in der Selbstzufriedenheit zu verlieren. Jesaja 40 ermutigt uns. In Vers 29 bis 31 lesen wir, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lass dich ermutigen, deine Lebenssituation nicht aus der Perspektive der Herausforderungen oder der Selbstzufriedenheit zu sehen. Weißt du, es müssen nicht immer nur Probleme sein, die uns daran hindern, das Göttliche für unser Leben zu ergreifen. Selbstzufriedenheit ist einer der größten Verhinderer in unserer westlichen Gesellschaft von dem, dass wir das göttliche Maß an Berufung für unser Leben ergreifen und leben. Lass uns wie diese Frau ganz neue Menschen sein, die hören und deren Handeln nicht von den Umständen bestimmt ist, sondern die sagen, Gott, ich möchte mich darin zu hören, was du über mich sagst, wie du über mich denkst. Lass uns dann Menschen sein, die sich nicht im Selbstmitleid oder dem Abfinden einer Situation verlieren, sondern erwartungsvoll in das Heute und Morgen hineinleben. Hier möchte ich jetzt auch nochmal an die Predigt vom vergangenen Sonntag anknüpfen, wo Klaus Beder letzten Sonntag über Gebet gesprochen hat. Gott ermutigt uns, für Dinge zu bitten. Wir kennen diese Geschichte, diese erstaunliche Geschichte von Petrus im Gefängnis. Herodes wollte ein Spektakel vollführen und nach dem Tod von Jakobus nun auch Petrus öffentlich ermorden lassen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Wisst ihr, und ich bin so dankbar, dass die Bibel immer so ehrlich über diese Dinge berichtet. Denn als Gott ihr Gebet erhört und Petrus befreit vor der Tür stand, dann konnten sie es gar nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Und mir macht es so Mut, manchmal, wenn ich nicht glauben kann, dass Gott mein Gebet erhört, trotzdem zu sagen, Gott, und ich erbitte deine Gunst hinein in diese Lebenssituation, in diese Herausforderung. Mich ermutigt diese Geschichte auch, in meiner Schwachheit, in meinem Zweifeln bei Gott anzuklopfen und ihm zu sagen, Vater, ich brauche dich in dieser Situation. Lasst uns ganz persönlich, aber lasst uns auch als Gemeinde nicht mit dem zufrieden sein, was wir haben, sondern lasst uns von Gott mehr erwarten, mehr für das Heute, mehr für das Morgen, mehr Licht im oberen Nagoltal, mehr gelebtes Reich Gottes unter uns, mehr Handeln Gottes hinein in unsere Herausforderungen. Und ich empfinde, das ist auch ein Stück weit der Grund für meine Botschaft heute Morgen, dass einige von uns müde geworden sind auf dem Weg. Und dass wir anfangen, uns um uns selbst zu drehen. Und dass der eine oder andere unter uns vielleicht sagt, Gott, ich will gar nicht mehr so viel erwarten, wenn ich irgendwie durchkomme. Und dann ist da noch so ein letzter Gedanke, der mich für heute Morgen bewegt. Und das sind die Zusagen Gottes hinein in dein Leben, in dem vielleicht nicht alles so verlaufen ist, wie du dir es gewünscht hast. In Jesaja 43, Vers 18 und 19 sagt Gott zu uns, gedenket nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Mit anderen Worten, erlaube deiner Vergangenheit nicht, dass sie deine Zukunft dominiert. Die Entmutigungen deiner Vergangenheit, die Stellen, an denen wir schon aufgegeben haben, die gestorbenen Träume vielleicht auch, nein, sicher auch, die Schuld, die in unserem Leben manches verhindert hat. Sie haben kein Recht, unsere Zukunft zu limitieren. Ich empfinde, dass Gott einigen von uns heute Morgen so in ganz persönlicher Weise zusprechen möchte. Mach die Augen auf und erkenne das Neue, das ich in dein Leben hineinschenken will. Mitten in deiner persönlichen Wüste mache ich einen Weg. Mitten in deine persönliche Wüste hinein möchte ich Wasserströme schaffen. Aber steh auf und mach Raum für mich. Deinen Gott. Lass uns Menschen sein, die sich auf Gottes Verheißungen stellen, die von ihm erwarten, so wie diese blutflüssige Frau glaubensvoll diese Berührung mit Jesus gesucht hat. Lass uns Menschen sein, die diese Berührung wieder und wieder und wieder auch in den Widerwärtigkeiten unseres Lebens suchen und aus dem heraus Kraft, Heilung, Wegweisung, Perspektive, Wegführung, Berufung finden für das Heute und das Morgen. Gott segne uns in dieser Weise, mit ihm unterwegs zu sein. Amen.